Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Die Sonne steht hoch am wolkenlosen Himmel und bringt das Meer in der Massachusetts Bay zum Funkeln. Es ist ein ganz normaler Donnerstagvormittag im Juli 1991. Die Art von Tag, an dem das Wasser fast spiegelglatt erscheint, nur gelegentlich durchbrochen von der Bewegung eines Bootes. Auf seinem kleinen Fischerboot, das gemächlich übers Wasser schaukelt, überprüft der Hummerfischer Hooper routiniert seine Netze. Das leise Plätschern des Wassers gegen den Rumpf wird nur vom Summen des Motors unterbrochen. Es riecht nach Salz, Algen und Treibholz. Die Luft ist warm, aber nicht drückend, und die Welt fühlt sich weit weg an. Nur Hooper, das Meer und seine Arbeit.
Als Hooper eine seiner Rollsen zur Kontrolle an die Oberfläche zieht, strafft sich das Seil wider Erwarten schwerer als gewohnt. Verwundert hält er inne. Warum ist das denn so schwer? So viele Hummer werden ihm wohl kaum ins Netz gegangen sein. Entschlossen zieht er die Falle weiter hoch und stutzt. An seiner Rolse hängt ein Anker, rostrot und schwer. Hooper runzelt die Stirn und zieht den Anker näher heran. Da fällt ihm ein weiteres Detail ins Auge. Ein Seil, das sich um den Anker windet und tief in das dunkle Blau der Meeresbucht hinabführt. Mit all seiner Kraft zieht er das Seil zu sich hoch ins Boot, Hand für Hand, Zug für Zug. Und dann sieht er es. Der Körper, der sich langsam aus der Tiefe erhebt, grotesk verzerrt, von dem Seil gehalten wie eine schreckliche Marionette.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Willkommen zurück. Und wie Anne es ja letzte Folge auch schon angekündigt hat, wird's heute magisch. Denn unser heutiger Fall führt uns in eine Kleinstadt, von der viele von euch bestimmt schon mal gehört haben. Nämlich nach Salem in die USA. Salem liegt im Bundesstaat Massachusetts, direkt an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Etwa 45.000 Menschen leben hier. Die nächstgrößere Stadt Boston befindet sich circa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Salem ist vor allem für die Hexenprozesse bekannt, die hier noch bis Ende des 17. Jahrhunderts stattgefunden haben. Bis zu 200 Frauen wurden damals der Hexerei beschuldigt, verhört, gefoltert und teilweise auch hingerichtet.
Und weil das im Folgenden immer mal wieder eine Rolle spielen wird, sagen wir an der Stelle einmal, dass wir uns für die deutsche Variante Salem entschieden haben, also die deutsche Aussprache. Auf Englisch heißt es natürlich Salem, aber weil in vielen deutschsprachigen Dokus eben die deutsche Aussprache genommen wird, bleiben wir jetzt auch dabei. Auch wenn seitdem schon mehrere Jahrhunderte vergangen sind, so leben auch zur heutigen Zeit noch Hexen in Salem. Mit dem großen Unterschied, dass sie respektiert und für ihre besonderen Kräfte anerkannt werden. Nicht umsonst nennt man die Stadt heute auch Witch City, also Stadt der Hexen. Da das Thema der Hexerei in unserem heutigen Fall eine ganz besondere Rolle spielen wird und natürlich auch einfach super interessant ist, möchten wir an dieser Stelle einen ganz kleinen Schlenker in die Geschichte von Salem machen. Wir wollen darüber sprechen, wie es überhaupt zu so einer beispiellosen Hexenjagd kommen konnte. Und werden später in der Folge auch noch darauf eingehen, wie denn genau die magischen Fähigkeiten einer modernen Hexe heutzutage so aussehen.
Die Geschichte Salems beginnt im Jahr 1626. Das ist das Jahr, in dem eine Gruppe englischer Puritaner die Stadt an der Massachusetts Bay gegründet haben. Puritaner, kurz zur Erklärung, sind Anhänger einer religiösen Reformbewegung im England des 16. und 17. Jahrhunderts, die als Puritanismus bezeichnet wird. Puritaner leben streng nach den alttestamentarischen Ausrichtungen der Bibel und sehen die Heilige Schrift als Leitschnur allen Daseins an, ohne Wenn und Aber. Sie wollen die anglikanische Kirche radikal reformieren, zum Beispiel, indem sie sämtlichen Prunk aus den Gotteshäusern entfernen, einschließlich der Orgeln, und kirchliche Ämter wie die der Bischöfe und Erzbischöfe abschaffen. Ganz zum Missfallen des derzeit absolutistisch herrschenden Monarchen. Die Puritaner müssen ab dem frühen 17. Jahrhundert aus England fliehen. da man beginnt, sie zu verfolgen und einzusperren.
Werbung.
Alle sprechen ja gerade wieder über ihre Neujahrsvorsätze und meist sind das so große Themen wie Sport, Gesundheit und Ernährung. Bei mir sind das aber eher so Reiseziele, die ich gerne mal sehen möchte und generell was Neues ausprobieren. Das können Aktivitäten sein, neue Sportarten, aber auch Cafés und Restaurants austesten, weil ich es cool finde, neue kulinarische Dinge zu probieren. Und da passt Holy witzigerweise perfekt vom Timing rein.
Yep. Denn neben unseren bewährten Favorites hat Holy was Neues am Start, worauf wir uns richtig freuen. Denn jetzt gibt's Milkshakes. Holy hat 3 neue limitierte Sorten gelauncht, und zwar Limited Holy Milkshake Vanilla, Hazelnut und Banana. Die könnt ihr entweder im Probierpack testen, da sind dann 10 Portionen drin, oder direkt im Tub mit 50 Portionen. Und Holy? Wie sieht's eigentlich mit Erdbeere aus? Können wir da vielleicht eine Petition für starten? Ihr wisst nämlich nicht, was ich alles dafür tun würde, dass wir Erdbeere bekommen, oh mein Gott.
Meine Lieblingssorte ist definitiv Vanille. Da nehmt ihr 300 Milliliter Milch oder bei mir ist es Haferdrink und dann wird das Ganze auch perfekt cremig. Ich persönlich achte jetzt nicht so auf die Nährwerttabelle, aber zu wissen, dass da nur 0,8 Gramm Zucker pro Portion drin ist, das ist natürlich dann schon ein besseres Gefühl. Und das Ganze ist außerdem noch koffeinfrei, vegan und voller Vitamine.
Wir würden euch da den Neujahrsstil von Holy empfehlen, um das auszuprobieren. Da ist das Starter-Set Deluxe drin und gratis dazu noch eine limitierte Glasflasche. Alle 3 Sorten vom neuen Milkshake und ein Sticker-Set. Statt 90 Euro bekommt ihr das jetzt für 44,99 €. Mega Deal, würde ich sagen. Und Achtung, der Deal geht noch bis zum 31. März 2025.
Falls ihr Holy schon kennt, dann wisst ihr ja mittlerweile, dass die auch immer wieder coole Goodie-Aktionen am Start haben. Ihr also noch was on top zu eurer Bestellung geschenkt bekommt. Dieses Mal sind es ab einem Einkaufswert von 50 Euro so süße Strohhalme, aus denen ihr dann eure Milchshakes schlürfen könnt. Ab 100 Euro Einkaufswert gibt es so ein Retro-Metallschild und ab 150 Euro Einkaufswert so ein schwarzes T-Shirt mit witzigem Milchshake-Print.
Ich an eurer Stelle würde noch unseren Rabattcode anwenden. Und zwar bekommen alle Neukunden 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung mit dem Code AKTE5. Alle Bestandskunden bekommen wie immer 10% Rabatt mit dem Code AKTE. Den Link und die beiden Codes findet ihr nochmal über die Shownotes. Vielen Dank an Holy für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Die Puritaner wollen nun in den USA eine Gemeinschaft aufbauen, in der sie friedlich und frei nach ihren Vorstellungen leben können. Salem entwickelt sich schnell zu einem Zentrum dieser puritanischen Bewegung. Vor allem auch, da die Lage an der Küste optimal für Fischerei, Handel und Landwirtschaft ist. Im Januar 1692, also etwas mehr als 70 Jahre nach Stadtgründung, da erleben die Menschen in Salem einen außergewöhnlich kalten und harten Winter. Viele Siedler leiden unter einer Pockenepidemie. Und auch die Kämpfe mit umliegenden Stämmen bringen Angst und Tod mit sich. In diesem Chaos werden 2 Mädchen plötzlich von seltsamen Krämpfen geschüttelt, die aber nichts mit den Pocken oder anderen bekannten Krankheiten zu tun haben. Sie winden sich auch auf dem Boden, so als würde sie eine unsichtbare Hand schütteln und sie halluzinieren wie in einem Fiebertraum.
Aber die Mädchen haben kein Fieber. Nein, sie sind sich sicher, dass jemand sie verhext hat. Und zwar nicht irgendjemand. Sie scheinen ganz genau zu wissen, wer. 3 Frauen beschuldigen sie, nennen ihre Namen und zeigen mit zitternden Fingern auf sie. Hexen. Die Hexen sind schuld. Die 2 Mädchen sind nicht die einzigen, die von diesen mysteriösen Krampfanfällen geschüttelt werden. Weitere Kinder berichten von ähnlichen Symptomen und beschuldigen vermeintliche Hexen. Ja, und dann kommt das eine zum anderen. Denn ihre Anschuldigungen fallen bei den puritanischen Siedlern auf fruchtbaren Boden. Der Glaube an Magie ist zu der Zeit, also Ende des 17. Jahrhunderts, nämlich sehr präsent.
Sie sind davon überzeugt, dass sich der Teufel menschlicher Körper und Seelen bemächtigen kann. Und so werden am 1. März 1692 die ersten Frauen als Hexen ins Gefängnis gesteckt. Die Hexenprozesse beginnen. Die Angst vor dem Teufel, der sich angeblich in diesen Frauen manifestiert, ist so groß, dass eine regelrechte Hysterie ausbricht. Sogar ein 4-jähriges Mädchen wird als Hexe beschuldigt und festgenommen. Ungefähr 200 Menschen werden der Hexerei beschuldigt. Tatsächlich sind auch einige wenige Männer darunter. Vor allem aber trifft es Frauen. Und zwar die, die alleinstehend und wirtschaftlich unabhängig sind. Eine Frau, die auch ohne einen Mann ein gutes Leben führt, das kann ja nur verdächtig sein.
Die vermeintlichen Hexen müssen sich in öffentlichen Prozessen einem Verhör unterziehen, bei dem sie teilweise bis zu einem Geständnis gefoltert werden. 19 von ihnen werden verurteilt und gehängt. Ein halbes Jahr dauern die Prozesse. Während dieser Zeit kommt die Landwirtschaft in Salem quasi zum Stillstand. Alle, die sonst auf den Feldern gearbeitet hätten, sitzen entweder als Beschuldigte im Gefängnis oder als Zuschauer in den Prozessen. Der ganze Wahnsinn nimmt erst ein Ende, als der Gouverneur per Dekret die Prozesse beendet und die Betroffenen freilässt.
Die Nordamerika-Historikerin Jessica Gino-Hecht, die äußert im Deutschlandfunk einen interessanten Gedanken dazu. Ich zitiere mal. Ich glaube, dass die puritanische Gesellschaft wenig Raum ließ für junge Mädchen. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass diese Kinder versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist möglich, dass sie gelogen haben, aber dann muss man sich als Historiker fragen, warum haben sie gelogen? Es ist eine Gesellschaft, die das einfordert. Man hätte sie ja nicht ernst zu nehmen brauchen. Das heißt also, auch wenn es die zwei Mädels waren, die den Stein für die ganze Hexenverfolgung demnach ins Rollen gebracht haben, so ist der Grund für das ganze Übel, also das eigentliche Problem, nicht bei ihnen zu suchen, sondern im System, also der Gesellschaft. Die Historikerin hat auch eine Vermutung, wo genau denn dieses eigentliche Problem liegen könnte, also was der eigentliche Grund für die Hexenverfolgung ist. Sie tippt auf die ungerechte Verteilung des Wohlstands in Salem.
Nicht alle hatten Teil an dem plötzlichen wirtschaftlichen Erfolg der Stadt. Und Aufzeichnungen zeigen, dass es überwiegend ärmere Leute waren, die ihre wohlhabenderen Mitmenschen der Hexerei beschuldigten. Ihr seht also, es gibt jede Menge über die Hexenprozesse zu erzählen. Doch wir wollen jetzt nicht weiter in die geschichtlichen Hintergründe abtauchen. Lassen wir also die düstere Geschichte von Salem hinter uns und kehren zurück ins Hier und Jetzt, beziehungsweise zum 12. Juli 1991, und zwar in das Viertel Salem Willows.
Dieses Viertel liegt direkt am Hafen von Salem und wird von dicht beieinander stehenden Ein- und Zweifamilienhäusern gesäumt. Hier leben Martha und Brian. Das Paar ist einige Jahre zuvor nach Salem gezogen, weil sie sich nach einem Neustart gesehnt haben und unbedingt näher ans Meer wollten. Hier in diesem Viertel haben sie ein wunderschönes Haus gefunden, mit einer Dachterrasse, von der man aus einen Blick auf den Atlantik hat.
Brian arbeitet als Kapitän bei einem Kreuzfahrtunternehmen in Boston. Für ihn ist Salem von der Lage her also perfekt. Auch Martha ist gern auf dem Wasser unterwegs. Sie ist begeisterte Seglerin, Schwimmerin und Windsurferin und genießt es, von ihrem Zuhause aus so schnell Zugang zum Meer zu haben wie nur möglich. Marthas Liebe zum Meer spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. Sie ist Innenarchitektin und Künstlerin und nutzt in ihren Werken gern Unterwassermotive.
Ja, umso besser, dass in ihrem neuen Viertel ein großer Teil des Alltags auf dem Wasser stattfindet. Leute wie Hooper, also der Hummerfischer vom Anfang der Folge, sind dort mit ihren Booten unterwegs, um ihr Geld durchs Fischen zu verdienen. Aber auch einige Hobbysegler haben ihre Boote am Hafen liegen. Da Salem mit knapp 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern recht überschaubar ist, kennt man sich, zumindest vom Sehen. Es ist also nicht unüblich, mal spontan auch bei jemandem auf dem Boot mitzufahren, wenn sich eine gemeinsame Spritztour gerade anbietet.
Doch wir möchten euch noch ein bisschen was über Martha erzählen. Sie ist, als alles passiert, 37 Jahre alt und hatte erst 2 Wochen zuvor beschlossen, sich als Innenarchitektin selbstständig zu machen. Ihr ganzes Arbeitsleben lang war sie bei größeren Firmen angestellt und hat immer davon geträumt, irgendwann einmal ihre eigene Chefin zu sein. Und jetzt, Juli 1991, hat sie den Schritt endlich gewagt.
Martha hat 2 Schwestern und einen Bruder. Sie alle haben Martha schon lange nicht mehr so happy erlebt wie nach diesem Schritt in die Selbstständigkeit. Martha blickt zu diesem Zeitpunkt noch voller Freude und Optimismus in die Zukunft. Sie ahnt nicht, was kommen wird. Sie ist einfach sie selbst, sorglos, gut gelaunt bis überschwänglich, aktiv, stets beschäftigt, kontaktfreudig und immer mit einem lieben Wort für ihr Gegenüber, bis sie eine Entscheidung trifft, die sie alles kosten wird.
Es ist der 12. Juli 1991, ein Freitag. Marthas Mann Brian kommt an diesem Abend von der Arbeit nach Hause und muss feststellen, dass seine Frau nicht da ist. Kein Zettel, kein Anruf, gar nichts. Das ist sehr unüblich für Martha, die eigentlich in ihrer Kommunikation super gewissenhaft ist. Das Haus sieht aus, als würde Martha jeden Moment zurückkehren. Ein begonnenes Kunstwerk liegt auf dem Tisch und auch der Hund ist da und scheint sehnlichst darauf zu warten, dass endlich jemand wieder vorbeikommt. Ziemlich merkwürdig. Brian weiß, dass Martha am Nachmittag mit einem Freund segeln wollte. Wobei Freund wohl auch eher übertrieben ist.
Ja, denn Thomas ist eher ein guter Bekannter, den Martha immer mal wieder beim Hundespaziergang getroffen hat. Aber so wie Martha eben ist, knüpft sie schnell neue Kontakte und wird von Thomas zu einer Spritztour auf seinem Segelschiff eingeladen. Ein Angebot, das die wasserbegeisterte Martha niemals ausschlagen würde. Besonders, als Thomas ihr erzählt, dass seine Frau vor einiger Zeit an Krebs gestorben ist und er seit ihrem Tod sehr einsam ist. Marthas Mann Brian weiß, dass Thomas ganz in der Nähe wohnt und er beschließt, einfach mal bei ihm nachzufragen. Doch Thomas sagt, dass er Martha tagsüber wohl mal auf der Straße begegnet sei, sie ihn aber nicht zu einem Segelausflug begleitet habe.
Thomas betont, dass er niemals mit Martha einfach so segeln gehen würde, ohne ihn, also Brian, mitzunehmen. Das würde ja sonst wirklich falsche Eindrücke erwecken. Aber sie könnten wirklich gern mal zu viert lossegeln. Thomas würde dann auch eine Freundin mitbringen. Als Brian erzählt, dass Martha verschwunden ist, verspricht Thomas, für sie zu beten.
Brian ist nach dem Gespräch nicht wirklich schlauer als vorher. Eigentlich im Gegenteil. Er hat den Eindruck, dass Thomas nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Aber warum sollte er ihn anlügen? Brian trommelt seine Freunde zusammen und gemeinsam machen sie sich jetzt auf die Suche nach Martha. Die ganze Nacht lang schauen sie an allen Orten nach, an dem Martha sein könnte. Aber die 37-Jährige bleibt verschwunden. Als der Morgen dämmert, alarmiert Brian die Polizei.
Gemeinsam mit den Freunden und Familien von Martha und Brian beteiligen sich nun auch die Behörden bei der Suche. Auf den Straßen, auf dem Wasser und sogar aus der Luft wird nach der verschwundenen Frau Ausschau gehalten. Viele freiwillige Helfende fahren mit ihren eigenen Booten raus, um die Meeresbucht nach einer Spur abzusuchen. Marthas Familie druckt 500 Flyer mit ihrem Foto und verteilt diese überall in der Nachbarschaft. Doch nicht nur da, sondern in ganz Salem und auch in anderen Ortschaften in der Nähe.
Und tatsächlich melden sich einige Zeugen, die Martha an dem Freitagnachmittag gesehen haben. Und zwar, wie sie auf eine etwa 8,5 Meter lange weiße Segeljacht gestiegen ist. Etwa um 13.30 Uhr. Eine Yacht namens Counterpoint, die einem gewissen Thomas gehört. Dem Thomas, der Brian am Tag zuvor anscheinend direkt ins Gesicht gelogen und behauptet hat, nicht mit Martha segeln gewesen zu sein.
Dem Thomas, der sich damit schnurstracks als Hauptverdächtiger qualifiziert und als Schlüsselperson zur Aufklärung von Marthas Verschwinden. Denn, dass man es hier allem Anschein nach mit einem Verbrechen zu tun hat, lässt sich wohl jetzt nicht mehr von der Hand weisen. Die Polizei durchsucht nun Thomas' Haus und beschlagnahmt auch seine Segeljacht. Im Haus selbst gibt es wohl nichts Spannendes zu entdecken. Dafür machen die Detectives auf dem Segelboot einen spannenden Fund. Eine Blutspur am Hauptsegel. Ob das Marthas Blut sein könnte?
Thomas selbst erzählt der Polizei genau das, was er am Abend zuvor auch schon Brian gesagt hatte. Er sei nicht mit Martha segeln gewesen, da sie ja verheiratet sei und das dann komisch gewirkt hätte. Und hier geht es mit den Widersprüchen auch schon los. Denn Thomas hätte Martha ja erzählt, dass seine Frau an Krebs gestorben ist. In Wahrheit ist die das aber gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, als alles passiert, da besucht Thomas' Ehefrau gerade Verwandte in einem anderen US-Bundesstaat.
Thomas' Ehefrau heißt Patricia. Sie hat keine Ahnung, was zu Hause alles abgeht, während sie weg ist. Und Patricia hat auch keine Ahnung, dass Thomas auch ihr nicht die volle Wahrheit über sich erzählt hat. Denn Patricia denkt, dass sie Thomas' zweite Ehefrau sei, obwohl er vor ihr noch zwei weitere Ehen gehabt hatte, von denen er ihr nie erzählt hat. Das ist ja schon mal ein gutes Fundament, auf dem das Vertrauen in so einer Ehe wachsen und gedeihen kann. Aber Thomas ist schlau, geschickt und charmant. Der 46-jährige Ingenieur weiß, wie er Menschen von sich überzeugen kann.
Er weiß auch, wie er Studienabschlüsse vortäuschen kann, die er nie erworben hat. Oder wie er Jobs ergattern kann, ohne über die erforderlichen Qualifikationen zu verfügen. Er weiß auch, wie er insgesamt 4 Frauen davon überzeugen konnte, ihn zu heiraten. Und wie er Martha auf sein Boot locken konnte. Die strahlende, liebenswerte Martha, die sich über den neuen Kontakt freut und auch ein bisschen Mitleid mit dem Mann empfindet, der ja angeblich seine Frau an Krebs verloren hat. Auch Martha hat das wahre Gesicht des Thomas erblickt, doch erst dann, als es schon zu spät war. Allein mit dem 9 Jahre älteren Mann auf offenem Wasser, der lügt und taktiert und sich nehmen will, was Martha nicht bereit ist zu geben.
Ein Mann, der es allerdings nicht schafft, sich ein stabiles Alibi zurechtzulegen, damit man ihn wenigstens nicht direkt beim Lügen erwischt. Denn es melden sich genug Zeugen, die Martha bei ihm auf dem Boot gesehen haben. Es besteht also kein Zweifel mehr, dass sie am Tag ihres Verschwindens wirklich an Bord von Thomas' Counterpoint-Yacht war. Die Polizei befragt Thomas also erneut, der direkt eine etwas angepasste Geschichte parat hat. Er sagt, Martha sei nur für ein paar Minuten zu ihm aufs Boot gekommen und er habe sie freundlicherweise zu einer nahegelegenen Anlegestelle gefahren. Dort sei sie von Bord gegangen.
Thomas' Geschichte ist schnell überprüft, kann aber von keiner einzigen Person so bestätigt werden. Niemand hat Martha an dem anderen Anleger oder irgendwo dort in der Nähe gesehen. Und niemand kann sich erklären, was Martha dort überhaupt gewollt hätte. Also befragt die Polizei Thomas ein drittes Mal. Und er erzählt wieder eine neue Version der Ereignisse. Dieses Mal aber eine ganz andere. Er sei tatsächlich gemeinsam mit Martha gesegelt. Doch das Meer sei sehr unruhig gewesen und sie hätten einige Schwierigkeiten gehabt. Eine riesige Welle habe das Boot ergriffen und Martha erfasst. Sie sei gegen den Segelmast geschleudert worden, daher also das Blut, und danach über die Reling gestürzt und ins Wasser gefallen.
Thomas selbst sei durch diese plötzliche Wendung der Dinge so geschockt gewesen, dass er vor lauter Schreck nicht die Küstenrettung habe anrufen können. Er habe Martha im Wasser gesucht, sie aber nicht entdecken können und sei dann einfach erstarrt. Ende seiner Geschichte. Es ist das erste Mal, dass jemand davon spricht, dass Martha tot sein könnte. Dass sie tot ist, laut Thomas' Erzählung. 6 Tage lang durchkämmen Polizeiboote die Bucht. 6 Tage lang scannen Hubschrauber das Gebiet aus der Luft. Auch die Küstenrettung hilft, was sie schon viel früher getan hätte, wenn Thomas nur diesen einen Anruf getätigt hätte.
Wie jedes Boot hat auch natürlich seine Segeljacht ein Funkgerät. Es hätte also nur wenige Sekunden gekostet, die Wache zu alarmieren und den genauen Standort durchzugeben. So lange kann sein Schock nach dem vermeintlichen Unfall ja nicht angehalten haben. Immerhin hat er das Boot ja irgendwann auch wieder zurück ans Ufer gesteuert, ist nach Hause gegangen und hat sich dann in sein Bett gelegt. Und das alles, ohne einen Gedanken an Martha zu verschwenden, die ja auf dem offenen Gewässer schwer verletzt zurückgelassen wurde. Thomas' Lügen erscheinen für alle offensichtlich. Seine Geschichte hinterlässt einfach zu viele offene Fragen, um plausibel sein zu können.
Wer sieht, wie ein Mensch über Bord fällt und ihn einfach ertrinken lässt, ohne in dem Moment oder auch später Hilfe zu holen, der nimmt den Tod dieses Menschen billigend in Kauf. Wenn nicht noch Schlimmeres. Doch wie kommt die Polizei nun an die wahre Version der Ereignisse? Tja, und das ist der Moment, an dem wieder die Hexerei ins Spiel kommt. Denn der Polizeichef ruft nun die lokale Hellseherin und offizielle Hexe von Salem an. Eine Frau namens Laurie.
Und Laurie hat es sich zur Aufgabe gemacht, moderne Magie zu praktizieren und vor allem auch Aufklärungsarbeit zu leisten, um mit alten Mythen über Hexen aufzuräumen. Mythen, die vor etwa 3 Jahrhunderten die Gesellschaft dazu bewegt haben, unschuldige Menschen ins Gefängnis zu stecken, zu foltern und hinzurichten. Moderne Hexen haben absolut nichts mit dem Bösen zu tun, so Laurie. Sie haben keine Warzen auf der Nase, trinken kein Blut und verspeisen auch keine Babys. Alles Horrorquatsch, den sich irgendjemand mal ausgedacht hat, um anderen Leuten Angst zu machen. Auf ihrer Website, aber auch in Interviews, schreibt und spricht Laurie über moderne Magie oder auch Magics, wie sie es nennt. Also wie das englische Wort Magic, nur eben mit J statt G und mit einem K am Ende.
Vermutlich will sie mit dieser Schreibweise Abstand von der Vorstellung nehmen, dass Hexen zaubern können, wie zum Beispiel bei Harry Potter. Moderne Hexen haben ganz andere, aber nicht wenige mystische Fähigkeiten. Fähigkeiten, die sie, so Laurie, in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Sie tun Gutes, um zu helfen, aber auch, um zu betonen, dass Hexen heutzutage in den USA einen Platz haben und als Vertreter einer legitimen Religion anerkannt werden sollten. Eine Religion, die einen Weg der Hingabe zum Wohl aller zeigt. So schreibt es Laurie auf ihrer Website.
Laurie könnte sich in einen Zustand versetzen, den sie Alpha State nennt und aus dem heraus sie Blicke in die Vergangenheit und die Zukunft erhascht habe. Diese Fähigkeit wird noch eine essentielle Rolle bei der Aufklärung von Marthas Verschwinden spielen. Laurie habe aber auch noch andere Skills, die sie als moderne Hexe auszeichnen. Sie legt zum Beispiel Tarotkarten, gibt Kurse über Hexerei und hat schon mehrere Bücher über das Thema veröffentlicht. Sie arbeitet auch gerne mit Kindern, die besondere Bedürfnisse haben. Für diese Arbeit wurde sie 1977 vom damaligen Gouverneur sogar zur offiziellen Hexe von Salem ernannt.
Hexerei hat sich in Salem zu einer richtigen kleinen Industrie entwickelt. Dank des immer noch andauernden Hypes konnten sich Frauen wie Laurie damit ein richtiges Business aufbauen. Es gibt kleine Geschäfte, die Zaubertränke, Pentagramme und Bücher über Zaubersprüche verkaufen. Und es gibt unzählige Touristen, die nach Salem kommen und unbedingt ein Andenken an den Hexenkult mitnehmen wollen. Falls euch das Thema interessiert und ihr Lauries Website selbst einmal anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Jetzt aber zurück zu unserem Fall, der sich für Laurie tatsächlich als eine Art Karrierebooster entpuppen wird. Also, die Polizei meldet sich bei der Hexe und bittet um Hilfe.
Für die Polizei ist es naheliegend, Laurie zu befragen, auch wenn dieser Schritt bei anderen Ermittlungen außerhalb von Salem definitiv eher ungewöhnlich ist. Aber alles, was hilft, ist willkommen. Laurie will nun die Namen der beteiligten Person wissen, ihre Wohnorte und Geburtsdaten. Danach versetzt sie sich in ihren Alpha-Zustand, einem entspannten Geisteszustand, der ihr hilft, vergangene Ereignisse mit großer Klarheit zu sehen. Und tatsächlich hat sie eine Vision, in der sie Martha mit einem Mann auf einem Segelboot sieht. Sie sagt, es sei sehr naiv von Martha gewesen, allein mit diesem Mann loszufahren.
Laurie beschreibt, wie Martha entspannt an Deck sitzt, die Sonne und das Meer genießt, als der Mann sich ihr nähert. Er will sie anfassen, aber Martha wehrt ab. Ein Streit entwickelt sich, bei dem der Mann sehr wütend wird und, wie Laurie sagt, wie zu einem Tier wird. Obwohl Martha ihn immer wieder auffordert, sie zurück ans Ufer zu bringen, hält er sie fest und will sich ihr aufzwingen. Dann ergreift der Mann einen Gegenstand vom Boden und schlägt ihn Martha gegen den Hinterkopf. Er bindet der bewusstlosen Martha einen Anker an den Knöchel und beschwert ihren Körper zusätzlich mit einem Bleigürtel. Dann wirft er sie über Bord.
In ihrer Vision sieht Laurie auch, dass Marthas Leiche sich immer noch unter Wasser befindet, in der Nähe einer kleinen Insel vor einer Küste, von der aus ein Leuchtturm sichtbar ist. Und nur wenige Stunden nach Lauries Vision zieht der Hummerfischer Hooper Marthas Leiche aus dem Wasser. Sie ist mit einem Bleigürtel beschwert und an einen Anker befestigt, genauso wie Laurie es ja beschrieben hat. Von der Stelle aus, an der Hooper die Leiche findet, kann man eine kleine Insel sehen und darauf steht ein Leuchtturm. Es ist Donnerstag, der 18. Juli, 6 Tage nach Marthas Verschwinden.
Marthas Leiche ist nackt und schon zu einem großen Teil zersetzt. Es ist fast nur noch das Skelett übrig. Polizeitaucher suchen sofort das Gewässer in der Umgebung ab, in der Hoffnung, Marthas Tasche oder andere Beweismittel zu finden. Die Autopsie ergibt, dass Martha 5 Verletzungen erlitten hat. Ein Schlag gegen den Kiefer, dann gegen das Kinn und 3 Schläge gegen den Kopf. Einer davon ging gegen die Stirn, was zu Blutungen unterhalb des Schädels geführt hat. Auch ihre Zähne wurden getroffen. Ein Zahn ist sogar zerbrochen. Es gibt 2 plausible Möglichkeiten, wie genau Martha gestorben sein könnte.
Entweder hat Thomas Martha zu Tode geprügelt und ihre Leiche dann im Meer versenkt, Oder er hat sie bewusstlos geschlagen, sie dann an den Anker gebunden und im Meer ertrinken lassen. Ihre Lunge ist auf jeden Fall voll mit Wasser gelaufen. Was genau davor passiert ist, kann im Nachhinein leider nicht mehr zu 100% nachvollzogen werden. Es sind nicht alle Details bekannt, da nur einer die ganze Story kennt. Und diese eine Person ergreift die Flucht, kaum dass die Neuigkeit vom Leichenfund die Runde macht. Und das macht Thomas ja nur noch verdächtiger.
Noch am selben Abend, also an dem Donnerstag, an dem Marthas Leiche geborgen wird, veröffentlichen die Behörden ein Foto von Thomas. Nach ihm wird nun offiziell gefahndet und die Öffentlichkeit wird aufgefordert, die Augen offen zu halten. Ganz Salem ist schockiert über Marthas Tod. In den Zeitungsredaktionen wird noch schnell das Titelblatt der morgigen Ausgabe überarbeitet. Wem Thomas nun über den Weg läuft, der wird ihn auch erkennen. Immerhin ist Thomas über 1,90 Meter groß und wiegt rund 90 Kilogramm. Er hat schütteres, dunkles Haar, trägt stets einen Schnurrbart und hat ein Tattoo am oberen linken Arm.
Also genug Merkmale, um ihn zu identifizieren. Außerdem ist Salem ja sowieso nicht so groß, als dass Thomas dort einfach abtauchen könnte. Wenn, dann muss er schon die ganze Stadt verlassen. Man geht davon aus, dass er mit einem silbernen Ford Taurus von 1987 unterwegs ist und auch sein Kennzeichen ist bekannt. Während ein Teil des Polizeiteams also nun die Gegend nach Thomas absucht, wendet sich der Polizeichef wieder an Hexel Laurie. Beflügelt von dem Erfolg ihrer ersten Vision, hofft er nun, wieder Hilfe von ihr zu bekommen. Dieses Mal gilt es jedoch, nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft zu schauen. Nämlich, was wird Thomas tun?
Laurie hilft gern auch ein zweites Mal aus und versetzt sich wieder in ihren Alpha-Zustand. Sie sieht, wie Thomas vor einem Spiegel steht und sich den Schnurrbart abrasiert. Er wirkt panisch und unsicher in der Vision, so als wisse er nicht, was er als nächstes tun und wohin er gehen solle. Nach Süden oder Westen? Schließlich entscheidet er sich ganz anders. Thomas wird, so erkennt Laurie, nach Kanada fliehen. Die Hexe bietet der Polizei an, einen Zauber zu wirken, um Thomas' Pläne zu durchkreuzen. Für diesen Zauber nimmt sie eine Strohpuppe, die sie nach Thomas benennt, und bindet sie mit einer weißen Schnur. Dann prophezeit sie, dass Thomas etwas Dummes tun werde, was letztendlich zu seiner Festnahme führen wird.
Am 20. Juli 1991, 3 Tage später, bemerken aufmerksame Anwohner in einer kleinen Ortschaft namens Wade ein fremdes Auto vor einer Hütte, die eigentlich leer stehen sollte. Wade liegt im Norden des Bundesstaats Maine, ganz nah an der Grenze zu Kanada. Und Wade ist wirklich sehr klein. 1991 leben etwa 120 Menschen dort. Also hier kennt wirklich jeder jeden. Und ein fremdes Auto fällt natürlich sofort auf. Besonders, wenn es vor einer leerstehenden Hütte geparkt ist. Die Anwohnerinnen und Anwohner melden den fremden Besucher der Polizei. Und die schaut sich die Sache mal näher an. Dass der fremde Besucher in die Hütte eingebrochen ist, das ist schon mal offensichtlich. Die Spuren sind deutlich zu erkennen. Vorsichtig schleichen sie sich ins Innere und finden dort Thomas schlafend auf dem Sofa.
Wie Laurie vorhergesagt hat, hat Thomas sich seinen Schnurrbart abrasiert und befindet sich auf dem Weg nach Kanada. Und er hat auch etwas wirklich Dummes getan, so wie Laurie es mit ihrem Zauber bewirken wollte. Er ist in eine Hütte eingebrochen, und zwar in einer Gegend, in der Fremde sofort auffallen, und ist dort zum Schlafen geblieben. Damit ist seine Flucht zu Ende. Jetzt muss er sich dem stellen, was 8 Tage zuvor auf seiner Segeljacht passiert ist. Und schon als die Handschellen klicken, gesteht Thomas die Tat. Er sagt, ich zitiere, "Ich habe eine Frau in Massachusetts getötet." Doch als man ihm dann im Frühjahr 1993, also etwa 2 Jahre später, offiziell den Prozess macht und ihn wegen Mordes anklagt, klingt Thomas plötzlich wieder ganz anders.
Werbung. Werbung Ende.
Ja, er beharrt darauf, dass er unschuldig ist und schildert eine weitere, neue Version der Geschehnisse. Er bleibt zwar dabei, dass Martha von einer extrem großen Welle ins Wasser geschleudert wurde, behauptet aber jetzt, sie danach gerettet zu haben. Er sei mit seinem Boot ganz nah an die Stelle gefahren, wo Martha bewusstlos im Wasser trieb, habe sich tief über die Reling gebeugt und Martha dann hochgezogen. Auf dem Deck habe er dann sofort erste Hilfe geleistet, Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage. Aus Sorge, Martha könne in den nassen Klamotten unterkühlen, habe er sie ausgezogen und in eine Decke gewickelt.
Doch all seine Bemühungen hätten keinen Erfolg gehabt, so Thomas. Martha sei trotzdem gestorben, woraufhin Thomas in Panik geraten sei. Er habe es nicht aushalten können, mit einer Leiche an Bord zu segeln, weshalb er sich dazu entschlossen habe, sie im Meer zu versenken. Und damit sie auch wirklich unter Wasser bleibt, habe er eben den Anker und den Bleigürtel an ihr befestigt. Die Verletzungen am Kopf seien entstanden, als der Hummerfischer ihren Körper aus dem Wasser gezogen habe, so Thomas. Die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche zeigt jedoch eindeutig, dass die Verletzungen vor Eintritt des Todes entstanden sind.
Warum er nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt habe? Ja, das liege daran, so sagt es Thomas im Gericht, dass er an mehreren miteinander verbundenen Persönlichkeitsstörungen leide. Er legt dem Gericht sogar eine Expertenaussage vor, die bestätigt, dass er aufgrund dieser psychischen Erkrankung gezwungen sei, zu lügen. Er habe all die Lügen aus dem einfachen Grund erzählt, damit seine Frau Patricia nicht erfährt, dass er mit einer anderen Frau segeln war, während sie in einem anderen Staat Verwandte besucht hat. Vermutlich gibt es nicht eine Person im ganzen Gerichtssaal, die Thomas auch nur ein Wort glaubt. Vielleicht nicht einmal er selbst. Seine ganze Geschichte lässt sich so leicht dekonstruieren, dass man sich nur wundern kann, warum er sich kein besseres Alibi ausgedacht hat.
Denn das Meer, das kann man ja nachprüfen, war ruhig an jenem Julitag 1991. Wo hätte also so eine große Welle herkommen sollen, wenn es keinen Sturm gab? Marthas Schwiegervater sagt zudem vor Gericht aus, dass er in seinen 17 Berufsjahren in der Handelsschifffahrt nicht eine einzige Welle gesehen habe, die so groß und gefährlich gewesen sei, wie Thomas behauptet. Außerdem sei es unmöglich, so der Schwiegervater, mit einer 8,5 Meter langen Yacht so nah an einen Körper im Wasser heranzufahren, dass man sich über die Reling beugen und den Körper hochziehen könnte. Ganz zu schweigen davon, dass man aus diesem Winkel unmöglich so viel Kraft aufbringen kann, um so ein schweres Gewicht wie einen reglosen und mit nassen Sachen bekleideten Körper hochzuhieven.
Außerdem sagt ein Nachbar von Thomas vor Gericht aus, dass Thomas ihn nach der Tat angerufen habe, um von einem kleinen Unfall auf seinem Boot zu berichten. Er wollte den Nachbarn warnen, dass es in Salem sehr bald von Medien nur so wimmeln würde, und ihn bitten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar. Thomas hat Martha bewusst dahin manipuliert, mit ihm auf sein Boot zu kommen. Er hat ihr erzählt, dass seine Frau an Krebs gestorben sei, in der Hoffnung, dass Martha ihn dann nur aus Mitgefühl bei dem Segeltrip begleitet. Es sei von Anfang an sein Plan gewesen, sich ihr dort auf dem Boot, ungeschützt mitten auf dem Wasser, sexuell zu nähern.
Dieses Narrativ zaubert die Staatsanwaltschaft nicht einfach aus dem Ärmel, sondern es gibt Beweise dafür, dass dieses Vorgehen sogar Thomas' Masche ist. Denn, das kommt im Prozess heraus, er hat genau diese Masche zuvor bei zwei anderen Frauen benutzt. Beide Frauen hat er auf ähnliche Weise zu einer Segeltour überredet, und zwar nur wenige Tage vor Marthas Tod. Beide sind auch tatsächlich mit ihm segeln gegangen und berichten von übergriffigen Erlebnissen an Bord. Eine Frau sagt aus, dass Thomas sich ausgezogen habe, sobald das Ufer außer Sichtweite gewesen sei. Er sei nackt und mit einer Erektion gesegelt. Und er habe detailliert den Geschlechtsverkehr beschrieben, den er schon mit anderen Frauen gehabt habe.
Die andere Frau berichtet, Thomas habe sie an Bord auch sexuell bedrängt. Er habe ihr unter das T-Shirt und in die Hose gefasst. Er habe sich geweigert, sie wieder zurück zum Ufer zu fahren. Auch dieser Frau habe sich Thomas nackt gezeigt, sie unter Deck an der Hüfte angefasst und versucht, sie in die Schlafkabine zu ziehen. Sie habe sich aus seinem Griff loswinden können und habe gerade nach oben an Deck fliehen wollen, als Thomas sie gepackt und gegen sich gedrückt habe. Die Frau habe sich vehement weitergewehrt und Thomas schließlich davon überzeugen können, zurück nach Hause zu segeln. Demnach ist Martha wohl Thomas' dritter Versuch gewesen, mit einer Bekanntschaft auf seinem Segelboot Sex zu haben. Alle drei Versuche hat er innerhalb einer Woche unternommen, teilweise direkt am nächsten Tag. Und bei Martha hatte er wohl nicht vor, sich nochmal einen Korb einzufangen.
Vielleicht hat er auch geahnt, dass er nicht ewig mit dieser Nummer davonkommen und eine der Frauen irgendwann auch die Behörden einschalten würde. Tatsächlich sind Martha und die beiden Frauen, von denen wir gerade erzählt haben, nicht die einzigen, denen Thomas mal Avancen in diese Richtung gemacht hat. Er scheint da wirklich nicht zögerlich gewesen zu sein. Die Stenografin, die den Prozess eigentlich hätte dokumentieren sollen, tritt von dem Fall zurück, als sie Thomas im Gerichtssaal sieht und ihn erkennt. Auch sie war mal Ziel seiner sexuellen Annäherungsversuche, ebenso wie zwei weibliche Mitglieder aus der Jury, die ebenfalls von dem Fall abgezogen werden.
All das wiegt schwer gegen Thomas und führt letztendlich dazu, dass das Gericht ihn schuldig spricht. Schuldig wegen Mord zweiten Grades. Um jemanden des Mordes ersten Grades zu verurteilen, muss man der Person nachweisen, dass sie die Tat vorsätzlich und geplant begangen hat. Beim Mord zweiten Grades gibt es den Aspekt des Vorsatzes nicht. Das heißt, die Person hat das Opfer zwar bewusst getötet, jedoch ohne die Tat vorher zu planen. Da Thomas keine Details darüber verrät, wie Martha wirklich gestorben ist, ist es auch schwer, ihm einen möglichen Vorsatz nachzuweisen.
Man geht davon aus, dass die Entscheidung, Martha zu töten, eine spontane war. Und zwar, als auf dem Boot Streit zwischen den beiden ausgebrochen ist, weil Martha Thomas zurückgewiesen und seine Avancen vehement abgewehrt hat. Ja, und Thomas konnte mit dieser Zurückweisung wohl nicht umgehen und die Situation ist eskaliert. Deshalb lautet das Urteil also Mord zweiten Grades. Thomas geht aber nicht schweigend in Haft. Er versucht Zeugen wegen Belästigung zu verklagen, die gegen ihn im Prozess ausgesagt haben, aber ohne Erfolg. Dem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt schickt er nach seinem Urteilsspruch sogar noch ein blutiges Kissen per Post.
Was genau an Bord der Segeljacht passiert ist, wird wohl nie ans Licht kommen. Denn Thomas schweigt, auch nach vielen Jahren in Haft noch. Stattdessen behauptet er vehement, dass es eine Verschwörung gegen ihn gebe, an der mehrere Personen beteiligt seien, unter anderem die Hexe Laurie. Er hält weiterhin daran fest, dass Marthas Tod ein Unfall gewesen sei. Und die einzige Schuld, die ihn treffe, sei die Tatsache, dass er die Wahrheit vertuscht habe. Thomas ist überzeugt davon, dass er eine Chance auf ein Leben in Freiheit verdient habe und dass er keine weiteren rehabilitativen Maßnahmen dafür benötigte. Seine Segeltage seien vorbei, betont er.
Alle, die ihn kennen, sprechen sich gegen eine Bewährung aus. Darunter Marthas Ehemann Brian, ihre Eltern, Geschwister und deren Partner. Es wäre für sie das reinste Horrorszenario, wenn Thomas wieder auf freien Fuß gesetzt werden würde. Und nicht nur für sie. Wir zitieren aus einer Entscheidung des Bewährungsausschusses aus dem Jahr 2011, die der Ausschuss so selbst auf der offiziellen Webseite von Massachusetts veröffentlicht hat.
Thomas ist ein pathologischer Lügner, der den Bewährungsausschuss wiederholt belogen hat. Aufgrund seiner Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen oder wiederzugeben, besteht keinerlei Aussicht, dass er die Anforderungen der Aufsicht während der Bewährung in der Gemeinschaft erfüllen würde. Er ist nicht rehabilitiert und würde, falls er entlassen wird, wahrscheinlich erneut Straftaten begehen, indem er sexuell aggressive und gewalttätige Handlungen gegen Frauen verübt.
Deshalb werden seine Anträge auf Bewährung abgelehnt. Immer und immer wieder. Am 18. Oktober 2017, da ist er bereits 24,5 Jahre in Haft, stirbt Thomas im Alter von 72 Jahren. Die Todesursache ist nicht bekannt. Was denkt ihr über das Thema der Hexerei? Wie erklärt ihr euch, dass Laurie so genau wusste, was geschehen ist und was auch geschehen wird?
Ja, wir hatten am Anfang den kleinen Verdacht, dass sie möglicherweise da irgendwie involviert gewesen sein könnte in die Tat, aber tatsächlich ist das gar kein Thema in unseren Quellen. Eine potenzielle Komplizenschaft zwischen Laurie und Thomas ist also nicht nachweisbar. Also muss es vielleicht doch echte Zauberei gewesen sein, oder? Schreibt uns da gerne mal eure Ansichten und eure Gedanken dazu. Gerne in die Kommentare bei Spotify, bei YouTube, Apple Podcasts, Podimo oder wo auch immer. Oder natürlich wie immer auf Instagram, da heißen wir Schwarze Akte.
Und wenn ihr schon dabei seid, würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag überall, Anna hat es ja gerade aufgezählt, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.